Herzlich willkommen zum Webcast SQL Azure. Mein Name ist Holger Sirtl. Ich bin bei der Microsoft Deutschland GmbH als Architect Evangelist eingestellt und dort für die Themen Cloud Computing und insbesondere dort das Thema Windows Azure Plattform zuständig. Auf meinem Weblog veröffentliche ich regelmäßig Inhalte zu diesen Themen Cloud Computing und Windows Azure bzw. die ganze Windows Azure Plattform. Und dort werde ich auch über SQL Azure und diesen Webcast noch berichten. In dem heutigen Webcast möchte ich Ihnen einen Überblick über SQL Azure geben. Ich möchte was zur Administration von SQL Azure geben, wie man mit diesem Datenbankwerkzeug arbeiten kann. Etwas auch zu Werkzeugen sagen, die ich nutzen kann, um mit SQL Azure zu arbeiten. Das heißt, auf Daten zuzugreifen, Objekte anlegen und so weiter. Ich möchte was zur Migration in die Cloud sagen, wie ich möglicherweise in die Cloud migrieren kann, wenn ich eine lokale Datenbank habe, und möchte einen Ausblick immer wieder einstreuen auf zukünftige Funktionen, wo Weiterentwicklungen schon geplant sind. Das Ganze wird sich auf Level 200 abspielen. Ich werde zwar schon ein bisschen Code zeigen, aber ich möchte doch auf einer eher konzeptionellen Ebene bleiben. Für richtig tiefgreifende Webcasts verweise ich hier auf den Webcast Finder, wo Sie auch von meinen Kollegen bzw. aus der Corp, also meinen amerikanischen Kollegen, auch noch weitere Webcasts zu SQL Azure sehen. Die Windows Azure Plattform als solche ist eine Cloud-Plattform für Entwickler, die aus drei Dienstgruppen besteht. Und diese drei Dienstgruppen können einzeln oder in Kombination miteinander genutzt werden. Das heißt, wenn Sie das eine nutzen, müssen Sie das andere nicht unbedingt auch nutzen. Und die drei Dienstgruppen decken im Prinzip das ab, was man mit IT und vielen IT-Ressourcen machen kann. Man kann Anwendungen ausführen, man kann Daten speichern und man kann kommunizieren. Die Windows Azure Kernkomponente, also Windows Azure, ist letztlich dafür da, Anwendungen in der Cloud auszuführen. Das heißt, dort wird eine Laufzeitumgebung als Dienst angeboten. Die Windows Azure App Fabric ist für die sichere Kommunikation und Integration zuständig. Das heißt, hier kann ich verteilte Anwendungskomponenten, die in der Cloud oder auch lokal sitzen, miteinander sicher verknüpfen. SQL Azure ist jetzt das relationale Datenbanksystem in der Cloud von Microsoft, ist zuständig für alles, was mit relationalen Datenspeicherung zu tun hat. SQL Azure ist aufgebaut aus drei Diensten. Und zwar hätten wir da zum einen den relationalen Datenbankdienst. Dort wird relationaler Speicher angeboten. Letztlich ist dort ein Subset von SQL Server verfügbar. Das heißt, SQL Azure ist sehr kompatibel zu SQL Server und der relationale Datenbankdienst von SQL Azure kann aufgrund der Kompatibilität zu SQL Server mit allen Anwendungen und Technologien genutzt werden, die auch für SQL Server herangezogen werden können. Das heißt, wir haben hier ein konsistentes Entwicklungsmodell. Wir haben Datenbankmanagement, das heißt, SQL Azure verwaltet natürlich die Datenbanken, schaut, dass sie auf die richtige Hardware installiert werden, wenn irgendwie ein Hardwarefehler ist, dass ihre Datenbanken entsprechend wieder auf lauffähige Hardware umgezogen werden und so weiter. Der zweite Dienst ist der Sync-Service. Dort besteht die Möglichkeit, lokale Datenbanken mit Datenbanken in der Cloud mit SQL Azure abzugleichen und zu synchronisieren, und zwar laufend. Das heißt, Änderungen, die in der einen Datenbank vorgenommen werden, werden dann automatisch auf die andere Datenbank jeweils übertragen, und darüber ist es möglich, Offline-Szenarien zu bauen, wo ich bei einem Datenbankausfall in der Cloud vielleicht dann mit einer lokalen Datenbank weiterarbeiten kann. Den relationalen Datenbankdienst und den Sync-Service, den möchte ich in diesem Webcast auch behandeln. Die Reporting-Services, also den dritten Dienst aus dem SQL Azure-Verbund, auf den möchte ich nicht näher eingehen. Hier gibt es Webcasts dazu. Das Ganze befindet sich allerdings auch noch erst in der CTP-Phase, also Community Technology Preview-Phase, sodass da noch keine Demos und so weiter möglich sind. Die Reporting-Services ermöglichen es in Zukunft auf Basis von SQL Azure-Datenbeständen, Reports zu generieren, das heißt Diagramme zu generieren, Balkendiagramme, Kuchendiagramme, alles auf Basis von Daten, die eben in SQL Azure gespeichert sind. Und diese Reports können dann in eigenen Anwendungen verwendet werden, regelmäßig aktualisiert werden somit auch ansprechende Anwendungen erstellt werden, die eben Daten entsprechend aufbereitet anzeigen. Wenn man in die Cloud gehen möchte mit seinem Datenbestand und man hat vielleicht eine lokale Datenbank, dann gibt es den sogenannten SQL Azure Migration Wizard. Auf den möchte ich nachher noch kurz eingehen. Das ist ein Tool, das Sie sich kostenlos runterladen können von CodePlex und damit haben Sie die Möglichkeit, lokale Datenbanken erstmal zu analysieren, zu gucken, nutzen Sie irgendwelche Features, die vielleicht in SQL Azure nicht verfügbar sind. Wenn der Migration Wizard sagt, das ist alles in Ordnung, dann können Sie mit Hilfe dieses Migration Wizards sowohl das Datenbankschema als auch die Daten in die Cloud sehr leicht migrieren. Jetzt möchte ich erstmal auf den Datenbankdienst eingehen und hier ein paar Worte verlieren, wie SQL Azure Daten speichert und wie mit Daten gearbeitet werden kann, die eben dann in SQL Azure, also in der Cloud, liegen. Grundsätzlich, rein technisch gesehen, ist SQL Azure ein TDS-Endpunkt. Alles andere, was dahinter liegt, ist nicht mehr so wirklich zugänglich für Entwickler. Das heißt, wir stellen als Microsoft einen gewissen Datenbankdienst zur Verfügung, sagen, wir haben hier eine bestimmte Replikation, wir sorgen für Sicherheit und so weiter. Aber zugänglich ist das Ganze nur über einen TDS-Endpunkt, der über Port 1433 angesprochen werden kann. Das heißt, dieser Port, der muss eben offen sein. Vorgeschaltet vor SQL Azure ist eine Firewall und diese Firewall ist per Definition oder per Default erstmal geschlossen. Das heißt, wenn ich auf SQL Azure zugreifen möchte, dann muss ich diese Firewall erstmal aufmachen, damit ich eben entsprechend zugreifen kann. Und der Zugriff erfolgt über T-SQL. T-SQL, die gleiche Syntax wie eben auch für SQL Server eingesetzt wird. TDS-Endpunkt hatte ich schon gesagt, ich hatte die Abkürzung nicht erklärt. TDS steht für Tabular Data Stream. Das ist das Protokoll oder Kommunikationsprotokoll, mit dem auch SQL Server kommuniziert. Wenn ich eine Datenbank anlege, dann habe ich die Wahl zwischen zwei Editionen, die dann Einfluss darauf nehmen, wie viel Speicher mir zur Verfügung steht. Und diese zwei Editionen sind einmal eine Web Edition oder Business Edition. Bei der Web Edition stehen Datenbankgrößen zwischen 1 und 5 Gigabyte zur Verfügung, bei der Business Edition in 10 Gigabyte Schritten zwischen 10 und 50 Gigabyte Daten. Das ist jetzt sicherlich für ein paar Einsatzszenarien ein Problem. Das heißt, viele wünschen sich natürlich größere Datenbankgrößen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die Maximalgröße einer SQL Azure Datenbank 50 Gigabyte ist. Drüber geht nichts. Ich denke, rein persönliche Meinung ist das jetzt von mir, dass wir in Zukunft auch größere Größen sehen werden, aber es wird sich immer irgendwo in so einer Größenordnung bewegen. Warum ist das so? Warum haben wir hier so eine Größenbeschränkung? Die Größenbeschränkung ist bedingt dadurch, dass wir die Daten, die Sie in SQL Azure ablegen, nicht nur einfach speichern, sondern dreifach speichern. Das heißt, wir haben drei Replikate der Datenbank verfügbar. Die Kommunikation erfolgt immer mit einer Primärdatenbank. Und die beiden anderen sind zur Datensicherheit gedacht. Das heißt, wenn die erste Datenbank ausfällt, dann wird automatisch eine neue hochgefahren und die Replikation neu gestartet. Und wir stellen über diese Replikation in dreifacher Ausführung sicher, dass die Daten nicht verloren gehen und sie die Gewähr haben, dass Daten, die sie da ablegen, auch wirklich dauerhaft verfügbar sind. Und diese Replikation, die wir hier machen, bei gleichzeitiger Hochverfügbarkeit, denn wir gewähren auch oder wir garantieren auch für eine hohe Verfügbarkeit Ihrer Daten, die ist unheimlich schwer, diese Hochverfügbarkeit zu erreichen, wenn ich gleichzeitig Replikation mache. Denn man könnte jetzt irgendwie ein großes SQL-Statement absetzen, wo ich sage, okay, erhöhe mir mal alle Werte in der Datenbank um 1. Ja, lauter Zahlwerte. Alle sollen um 1 inkrementiert werden, dann wäre das unheimlich schwierig, eine Hochverfügbarkeit, also eine schnelle Ausführung dieser Abfrage oder dieses Befehls zu garantieren bei gleichzeitiger Replikation, weil diese Datenbankänderungen müssen ja auch in die Replikate überführt werden. Das heißt, ich muss hier immer abwägen, das ist ein ganz allgemeines Phänomen im Datenbankdesign, dass ich Hochverfügbarkeit und Konsistenz von Replikation nur ganz, ganz schwer oder nur bis zu einer gewissen Datenbankgröße überhaupt erreichen kann. So, wem das nicht reicht, dieser Speicher, diese 50 Gigabyte, hat noch die Möglichkeit, in Zukunft wird es ein Federation Framework geben, womit es möglich ist, mehrere Datenbanken anzulegen. Im Prinzip kann ich beliebig viele Datenbanken anlegen und dann auf intelligente Art und Weise meine Abfragen auf die einzelnen Datenbanken verteilen kann. Wer nicht unbedingt relationale Datenbank-Features braucht, der kann auch noch auf Windows Azure Storage zurückgreifen. Dort gibt es ja auch das Konstrukt von Windows Azure Tables, also auch die Möglichkeit, Tabellen anzulegen. Dort sind allerdings nicht diese relationalen Datenbank-Features verfügbar. Bei SQL Azure haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit, quasi beliebig viele Keys anzulegen, Views anzulegen, Joins zu machen und so weiter. Das sind alles Funktionen, die Sie beim Table Storage nicht haben. Table Storage auf der anderen Seite ist aber deutlich höher skalierbar. Also dort kann ich weit über die 50 Gigabyte hinausgehen. Tatsächlich sind es pro Storage Account 100 Terabyte an Daten, die theoretisch in so einem Table Storage liegen könnten. Das heißt, da reden wir über ganz andere Dimensionen. Wenn wir uns jetzt das Provisionierungsmodell mal anschauen und welche Konstrukte gibt es eigentlich oder muss ich eigentlich verwalten, wenn ich SQL Azure nutzen möchte, dann stoßen wir zunächst mal auf den Account. Ein Account ist letztlich das, was Sie über das Developer-Portal von Windows Azure anlegen. Und innerhalb dieses Accounts können Sie dann Server anlegen. Der Account ist letztlich Definitionskonstrukt der Abrechnungsbeziehung zu Microsoft. Also dort hinterlegen Sie zum Beispiel Rechnungsanschrift oder Kreditkarteninformationen. Und das Ganze lässt sich eben, wie gesagt, über das Azure-Portal administrieren. Innerhalb eines Accounts eben die Möglichkeit, quasi beliebig viele Server anzulegen. Und ein Server ist jetzt nicht, was man so aus dem klassischen Datenbankumfeld als quasi Maschine kennt, sondern ein Server ist hier letztlich nur eine logische Zusammenfassung von Datenbanken. Das heißt nicht, dass alle Datenbanken auf der gleichen physischen Maschine liegen, die man eben in einem Server anlegt, sondern der Server dient letztlich dazu, gewisse Einstellungen für alle Datenbanken vorzunehmen, die eben in diesem Server sind. Dort sind Metadaten über die Datenbanken hinterlegt. Das ist die Einheit für die Authentifizierung, also das Administrator-Kennwort und Benutzernamen, den Sie für den Server festlegen. Mit dem können Sie sich eben auf alle Datenbanken dieses Servers zugreifen. Der Server legt den Rechenzentrumstandort fest, also nicht die konkrete Hardware, aber den Rechenzentrumstandort. Wenn Sie sagen, der Server soll in Nordeuropa liegen, sprich in unserem Rechenzentrum in Dublin, dann heißt es, dass alle Datenbanken in diesem Server auch in Dublin abgelegt sind. Der Server hat einen automatisch generierten DNS-Namen, den wir nachher noch zum Verbindungsaufbau benötigen. Innerhalb eines Servers können quasi beliebig viele Datenbanken abgelegt werden und eine Datenbank ist jetzt tatsächlich das, was man auch im klassischen Sinne als Datenbank kennt. Dort ist die Einheit für Konsistenz gegeben. Eine Datenbank enthält User, Tabellen, Views, Indizes und so weiter, eben was man so von Datenbanken kennt. Und die Datenbanken eben, wie schon gesagt, haben Größenbeschränkungen von eben 5 GB bei Web Editions oder 50 GB bei sogenannten Business Editions. Über das Portal wird also ein Server angelegt. Dort können Sie Admin-Credentials anlegen. Ein Server enthält immer eine Master-Datenbank. Die ist nicht kostenpflichtig, die ist immer da. Die enthält eben die Metainformationen aller Datenbanken. Dort können Sie Nutzungsberichte einsehen, den Netzzugang einsehen und so weiter. Die Master-Datenbank. Dort werden zum Beispiel die Informationen dieser vorgeschalteten Firewall, die wir gleich auch noch sehen, abgelegt. Dort können Sie Benutzererkennungen einrichten und so weiter. Dort liegen Berichte über Nutzung und Metriken, das heißt für die Abrechnung des Traffics und der Zugriffe, die da gemacht werden. Und über die Masterdatenbank können theoretisch auch Datenbanken angelegt werden, wenn Sie das eben nicht übers Portal machen wollen. Auf die Masterdatenbank kann man ganz normal über TDS zugreifen, über das Portal natürlich, das ist also eine Weboberfläche über entsprechend HTTP. Jetzt möchte ich mal kurz zeigen, wie man eine SQL Azure Datenbank anlegen kann. Und dazu gehe ich jetzt mal auf das Azure Portal, und zwar windowsazure.com. Wenn ich das aufrufe, das ist das zentrale Portal für alle Azure-Dienste. Das heißt nicht nur für Windows Azure, sondern auch für SQL Azure. Dort muss ich mich authentifizieren mit einer Windows Live-ID, die in meinem Fall mit meiner Microsoft ID federiert ist. Das heißt, ich muss hier nochmal meine Microsoft Credentials angeben und wenn ich jetzt das erfolgreich gemacht habe, dann werde ich weitergeleitet auf das Windows Azure Portal. Das ist letztlich eine Silverlight-Oberfläche, die sich hier jetzt langsam aufbaut. Und über diese Oberfläche habe ich eben Zugriff auf all die Daten, all die Konstrukte, die ich eben in meinem Azure-Account, der eben mit meiner Live-ID assoziiert ist, vorhanden sind. SQL Azure ist jetzt hier über diesen Punkt Database zugänglich, der sich hier gerade noch aufbaut. Und wenn ich hier draufklicke auf Database, dann bekomme ich hier meine Daten aller meiner Subscriptions angezeigt und ich habe hier einen Account, der Fieldhase nennt und innerhalb dieses Accounts habe ich einen Server schon angelegt. Wollte ich einen neuen anlegen, könnte ich das hier über Create New Server machen, also über diese Ribbon-Oberfläche oder diesen Button. Dabei kann ich dann festlegen, dass der Server zum Beispiel in Nordeuropa liegen soll, wie wir es hier für diesen Server hier sehen. Administrator muss man auch angeben, da habe ich jetzt meinen Account angegeben. Und dieser DNS-Name, den ich vorhin schon genannt hatte, dieser P4RZE1-Achse, das ist ein Name, den man noch öfters braucht, wenn man sich gegen eben so eine Datenbank konnektieren möchte. So, ich möchte jetzt eine neue Datenbank anlegen und diese Datenbank lege ich an, indem ich hier auf diese Ribbon-Schaltfläche Create klicke. Und da sage ich jetzt, die Datenbank soll TestDB heißen. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, zwischen diesen Editionen auszuwählen. Web oder Business Edition und eben mit diesen Maximalgrößen. Diese Maximalgrößen lassen sich übrigens zur Laufzeit auch ändern. Wenn ich das jetzt hier auf einen kleinen Wert festlege, heißt das nur, dass ich tatsächlich nicht mehr als diese Daten in diese Datenbank einlegen kann. Also wenn ich auf 1 GB klicke, heißt das, dass wenn ich plötzlich an die Grenze stoße von 1 GB, ich dann keine Zugriffe mehr ausführen kann. Wenn ich das auf 5 GB setze, dann heißt das, dass ich erstmal nur für das abgerechnet werde, was ich tatsächlich an Daten ablege. Wenn ich also unter dieser 1 GB-Grenze bleibe, dann zahle ich auch nur das, was eine 1 GB-Datenbank kosten würde. Werde aber nicht aufgehalten, mehr Daten abzulegen. Wenn ich mehr Daten als diese 1 GB ablege, wandert die Abrechnungseinheit zur nächstgrößeren Datenbankgrenze, das ist jetzt hier 5 GB. Würde ich jetzt auf die Business Edition gehen, könnte ich sagen, ich möchte 50 GB maximal ablegen. Wenn ich aber unter 10 GB bleibe, muss ich auch nur für 10 GB zahlen. Wenn ich 15 GB ablege, zahle ich eben für 20 GB, also für den nächsten Schwellwert. Für die Demo hier möchte ich mal bei der Web Edition und 1 GB bleiben und sage, okay, möchte diese Datenbank jetzt anlegen und schwupp, sie ist da. Also on demand verfügbar. Ich habe nichts groß jetzt noch an Setups ausführen müssen, sondern die Datenbank ist jetzt da, dreifach repliziert und zugreifbar. Beziehungsweise zugreifbar ist noch nicht ganz korrekt, denn ich muss hier noch die Firewall einstellen. Die Firewall-Regeln habe ich hier schon eine Regel definiert. Das sind Microsoft Services. Das heißt, von Windows Azure möchte ich ja möglicherweise auch auf SQL Azure zugreifen können. Wenn ich das machen möchte, dann muss ich diese Regel hier einrichten, wo eben der IP-Range 000 angelegt ist. So, ich möchte jetzt von meinem lokalen Rechner drauf zugreifen, deswegen sage ich hier, ich möchte eine neue Firewall-Regel hinzufügen. Die IP-Adresse, mit der ich gerade unterwegs bin, das ist die hier und ich möchte jetzt mal die Regel Test Firewall soll die heißen und soll diesen ganzen IP-Range umfassen. Das heißt, alle Clients, die innerhalb dieses IP-Address-Ranges sind, können auf alle Datenbanken dieses Servers zugreifen. Und eine dieser Datenbanken ist eben diese Test-Datenbank, hier TestDB. So, die Datenbank ist jetzt angelegt, Firewall-Regel ist auch eingerichtet. Das heißt, jetzt kann ich wirklich mit dieser Datenbank arbeiten. Und wie das aussieht, möchte ich mal kurz zeigen, indem ich hier mit so einem kleinen selbstgeschriebenen Windows Forms Client auf diese Datenbank zugreifen möchte. Dieser Windows Forms Client ist wirklich ganz billig geschrieben, ganz klassischer ADO.NET Code, wo einige Sachen fest kodiert sind, die man normalerweise flexibel halten würde. Zum Beispiel habe ich hier über diesen Button die Möglichkeit, mir meinen Connection String gleich reinzuholen. Und hier sehen wir auch P4RZE1-Achse. Das ist die Adresse dieses Servers, gegen den ich mich connecten möchte. Für Database steht hier noch ein Platzhalter drin, My Database. Das werde ich nachher ersetzen. Das kann ich tun, indem ich hier Eintrage TestDB. Dann haben wir in diesem Connection String noch als nächsten Abschnitt User ID. Das ist, bin ein bisschen weit gesprungen. Die User ID, das ist die ID, die Sie gerade im Portal gesehen haben, nämlich Hasertl. Und die ist qualifiziert nochmal mit dem Servernamen. Also hier muss ich Hasertl at p4rze1-achse eintragen. Passwort muss ich natürlich angeben, das wird jetzt gleich auch noch ersetzt und so weiter. Also hier sehen wir den Connection String, jetzt kein außergewöhnlich neues Format, sondern das, was man normalerweise so kennt. Passwort kann ich noch angeben und wenn ich jetzt hier auf Verbindung herstellen gehe, dann wird eine Connection zu meiner SQL Azure Datenbank aufgebaut. Das heißt, Sie sehen an diesem Client auch, ich muss eben keine Windows Azure Anwendung haben, um mit SQL Azure zu arbeiten. Das kann ein ganz normaler Windows Forms Client sein. So, noch ist die Datenbank leer. Ich möchte jetzt eine Tabelle anlegen und die soll jetzt Customer Tabelle heißen. Lege sie an und schreibe einen Eintrag rein. Mustermann Max, ich schreibe den Eintrag, ich lese den Eintrag und wunderbar, das Ganze ist geschrieben. Die Kompatibilität zu SQL Server sehen Sie auch daran, dass ich zum Beispiel für den Zugriff auf SQL Azure auch das bekannte SQL Server Management Studio verwenden kann. Das heißt, Sie müssen jetzt keine neuen Tools lernen, wenn Sie mit SQL Azure arbeiten, sondern Sie können hier wirklich SQL Server Management Studio verwenden. Auch hier muss ich den Servernamen angeben. Ganz wichtig, SQL Azure unterstützt nur SQL Authentication, also keine Windows Authentication, sondern nur SQL Authentication. Und hier muss ich jetzt auch den Login und Passwort angeben, das ist schon alles eingetragen, weil ich mich gegen diesen Server schon connected hatte. Ich muss noch die Testdatenbank angeben, ja, die ist auch schon eingetragen, hatte ich schon von der früheren Demo. Sage jetzt Connect und damit bin ich jetzt auch hier gegen meine Cloud-Datenbank konnektiert. Testdatenbank ist da, Tables sehen wir hier, Customer, die möchte ich mir mal anzeigen lassen und sage, ja, zeig mir mal alle Einträge aus der Datenbank an, execute, ja, Max Mustermann ist da, wunderbar. Daten sind da, jetzt könnte ich noch einen weiteren Eintrag hier schreiben und sage, Name Testfrau Tina. Schreibt den Eintrag, schau im Management Studio nochmal nach, ja, Eintrag ist da. Das heißt, ich kann mit ganz normalen Tools, mit ganz normalen Technologien, die man von SQL Server schon kennt, auch auf SQL Azure zugreifen. Und das ist ganz wunderbar, weil man eben sich nicht groß neu in neue Technologien einarbeiten muss, sondern wirklich mit bekannten Technologien und Werkzeugen arbeiten kann. So. Anlegen und Verwalten haben wir gesehen. Verwalten im Prinzip geht dann wie eben bei SQL Server. Verbindungen zu SQL Azure werden aufgebaut eben über einen Connection String, der ein Format hat, das Sie kennen. Hier mal so generisch aufgezeigt, wie der Connection String aussieht. Also es muss der Servername drin sein, der dann .database.windows.net heißt. Die Datenbank muss natürlich angegeben sein. Beim User, ganz wichtig, nicht vergessen, den Servernamen noch mit anzugeben. Passwort muss ich natürlich eintragen, weil eben keine Windows Authentication, also Integrated Security an der Stelle nicht möglich ist. Und eine verschlüsselte Kommunikation soll etabliert werden. Ganz wichtig, SQL Azure verschlüsselt nicht in der Datenbank selbst. Also die Daten sind unverschlüsselt, aber der Datentransfer nach SQL Azure ist sicher. Wenn man sich zu SQL Azure verbindet, dann gibt man im Connection String eben auch die Datenbank an. Das haben wir gesehen. Und das ist dann auch die Datenbank, mit der ich dann ausschließlich über diese Verbindung dann kommuniziere. Und es ist bei SQL Azure nicht möglich, auf eine andere Datenbank zu wechseln mit meiner Verbindung. Weil eben im Vergleich zu SQL Server nicht diese Gruppierung da ist durch den Server, wie man es von SQL Server kennt, wo eben ein Server alle Datenbanken wirklich verwaltet und auf einer Maschine betreibt, sondern der Server ist da eine lose Verbindung von SQL Azure Datenbanken. So, wenn ich mich jetzt mit SQL Azure verbinden möchte, dann kann ich das tun, indem ich bekannte Technologien verwende. Möchte mal kurz zeigen, wie man eine kleine Anwendung schreiben kann, zum Beispiel einen Windows Azure Service schreiben kann, der die Daten aus der Datenbank auslesen kann. Ich öffne dazu mal Visual Studio. Ich habe das Ganze als Administrator getan, weil ich jetzt gleich auch das Ganze ausführen und testen möchte. Ich sage, ich möchte ein neues Projekt anlegen, einen neuen Cloud-Service möchte ich anlegen. Das kann jetzt ein Windows-Azure-Projekt sein. Name ist jetzt mal egal. Es wird keine wahnsinnig große Anwendung, die es lohnt, sich aufzuheben. Ich sage, okay. Und habe jetzt die Möglichkeit, verschiedene Komponenten meinem Cloud-Service hinzuzufügen. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte nur eine ganz simple ASP.NET Webrolle hinzufügen. Und diese Webrolle entspricht im Prinzip einer ganz normalen ASP.NET Anwendung. Ich sage okay, dann generiert mir Visual Studio jetzt ein neues Projekt. Und in diesem Projekt habe ich jetzt zwei oder in dieser Solution habe ich zwei Projekte. Das eine Projekt ist ein, das Cloud-Projekt ist, ja, beschreibt mir im Prinzip, welche Elemente meinem Cloud-Service enthalten sind. Und das zweite Projekt, das ist im Prinzip die ASP.NET-Anwendung. Diese ASP.NET-Anwendung ist genauso aufgebaut, wie man es kennt. Also ich habe hier zum Beispiel eine Default ASPX, die hier auch schon angezeigt wird. Die kann ich im Design View mir auch anzeigen lassen. So, und von dieser Seite aus möchte ich jetzt auf meine gerade angelegte Datenbank zugreifen. Löschen wir mal hier ein bisschen was raus. Also das brauchen wir hier alles nicht. So, ich möchte jetzt hier eine Verbindung herstellen und diese Verbindung stelle ich her, indem ich hier eine SQL Data Source hinzufüge. Diese SQL Data Source lege ich jetzt neu an. Ich möchte hier eine neue Connection anlegen und jetzt brauche ich diesen Servernamen. Diesen Servernamen, den können wir uns hier nochmal rauskopieren oder uns anzeigen lassen. Hier ist er auch nochmal voll qualifiziert angezeigt und na, ja, da kopieren wir uns mal raus. P4 RZE 1 Achse database.windows.net. Wie gesagt, es wird keine Windows Authentication unterstützt, deswegen muss ich hier meine Credentials für diesen Server angeben. Das speichere ich mal ab. Und jetzt sollte mir die Datenbank angezeigt werden, genau die Testdatenbank. Und die kann ich mal testen, die Verbindung. Ja, erfolgreich, okay. So, der TestDB Connection String, den verwende ich hier an der Stelle. So, und möchte mir mal das komplette Ding anzeigen lassen. Die komplette Tabelle, die besteht aus Kunden-ID, Vorname, Nachname. Und könnte jetzt Testabfrage machen. Ja, wir sehen Max Mustermann, Tina Testfrau. Okay, wunderbar. Die SQL Data Source ist da. Und jetzt möchte ich mir das Ganze natürlich auch anzeigen lassen in einem Grid View zum Beispiel. Und von diesem Grid View nehme ich diese SQL Data Source, die ich gerade hatte. Die möchte ich mir anzeigen. Ich sage mal, die Kunden-ID, die möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich möchte nur Name, Vorname haben. Okay, damit ist die Anwendung im Prinzip auch schon jetzt vielleicht nicht mit der super Architektur gebaut, aber schon einsatzfähig. Und ich kann jetzt hier auf Start Debugging klicken und sollte jetzt die Möglichkeit haben, auf meine Cloud-Datenbank zuzugreifen von einer Windows Azure Anwendung. Die läuft jetzt lokal in meiner Testumgebung und wir sollten jetzt gleich die Daten angezeigt bekommen. Ah, wir sehen es hier, Welcome to ASP.NET und hier haben wir die Tabelle angezeigt. Wenn ich jetzt noch einen weiteren Eintrag schreibe, sagen wir mal AAA, den Eintrag schreibe ich und die Seite nochmal refreshe, dann bekomme ich auch hier die entsprechenden Werte angezeigt. Ja, super simpel. Ich möchte jetzt nicht näher noch auf weitere Implementierungsansätze eingehen, weil es wirklich genau so sich verhält, wie wir das von ja, von SQL Server auch kennen. So, die Solution mache ich jetzt mal zu. Visual Studio brauchen wir nachher noch, deswegen lasse ich das mal offen. So, Zugriff auf Inhalte haben wir gesehen von der Windows Azure Anwendung, die ich jetzt noch nicht nach Windows Azure deployed habe, die ich noch in meiner lokalen Testumgebung laufen habe, aber über das Deployment funktioniert es dann natürlich genauso. Zugriff auf Inhalte haben wir auch über das SQL Server Management Studio gesehen, wo ich natürlich auch Select Statements absetzen kann und ja, mir die Daten anzeigen lassen kann. Wenn ich Verbindungen zu SQL Azure aufbaue, dann ist nicht nur die Firewall vorgeschaltet, sondern natürlich auch ein Management-Modul, was die Connections überwacht und schaut, ob einzelne Connections oder einzelne Transaktionen gegebenenfalls so einen ganzen Hardware-Cluster irgendwie nach unten ziehen. Denn im Gegensatz zu Windows Azure, wo man ja, wenn ich einen Cloud-Service deploye, jeweils einen Rechenkern mir miete und damit auch eine garantierte Rechenleistung eines Rechenkerns habe, wird SQL Azure komplett in einer Multimandanten-Umgebung gefahren. Das heißt, ich habe keine Isolation meiner Cloud-Datenbank von anderen auf Hardware-Ebene. Das heißt, ich teile mir tatsächlich eine physische Hardware mit anderen Nutzern auch. Und jetzt kann es natürlich sein, dass andere Nutzer meine Datenbank möglicherweise durch ihre Performance-Anforderungen nach unten ziehen. Und das soll verhindert werden. Deswegen wird hier Connection Management aktiv betrieben von SQL Azure. Und dabei ist es dann auch so, dass zum Beispiel langlaufende Transaktionen unterbrochen werden, wenn sie zu lange laufen. Wenn zu viele Ressourcen belegt werden, dann kann auch so eine Anfrage mal gethrottelt werden. Bis zu einem gewissen Grad, wenn das häufiger der Fall ist, dann wird die Datenbank umgezogen auf Cluster-Umgebungen, wo eben weniger Traffic drauf ist. Ja, grundsätzlich soll natürlich fairer Ressourcenzugang gewährleistet werden und das ist eben auch die Aufgabe der SQL Azure Umgebung. Es ist auch ein Denial-of-Service-Attackenschutz aktiv und dieser Schutz kann Verbindungen ablehnen, falls zu viele fehlgeschlagene Versuche für einen Verbindungsaufbau stattgefunden haben. Das heißt, wenn man, wenn erkennbar ist, dass hier jemand versucht, quasi über Brute Force Angriffe mal die Datenbank zu hacken, dann werden die Verbindungen schon vorher abgelehnt. Da muss man dann selber gar nichts mehr in seiner Datenbank-Konfiguration vornehmen. Der Server selbst ist von diesen Attacken dann eben nicht betroffen, sondern das wird schon vorher abgefangen. Werkzeuge für SQL Azure, wir haben das Portal gesehen, dort kann ich Server anlegen, Datenbanken anlegen, SQL Server Management Studio haben wir gesehen. Wir haben auch einen Visual Studio Server Explorer, mit der auch ein Zugriff auf SQL Azure Datenbanken möglich ist. Das heißt, ich kann, wenn ich in Visual Studio drin bin und legen wir mal ein Dummy-Projekt an, eine kleine Konsolenanwendung, dann sehen wir den Server Explorer hier. Und hier habe ich auch die Möglichkeit, mich gegen SQL Azure hier an der Stelle zu verbinden. Wenn ich hier drauf gehe, P4, AZE Axel, TestDB, das ist immer so mein typischer Name, deswegen ist das hier schon vorbelegt. Und wenn wir hier auf Tabellen gehen, sehen wir die Customer-Tabelle, Kunden-ID, Name, Vorname und so weiter. Das heißt, hier kann ich aus Visual Studio heraus auch auf meine Datenbank-Elemente zugreifen. Der Migration Wizard, ein kleines Tool, mit dessen Hilfe ich lokale Datenbanken analysieren kann und dann gegebenenfalls migrieren kann. Das möchte ich mal ganz kurz zeigen. Ich möchte jetzt keine ausführliche Migration durchführen, aber den Migration Wizard kurz zeigen. So, dieser Migration Wizard hier, der erlaubt es mir jetzt, mich gegen eine lokale SQL-Datenbank zu connecten und die zu analysieren. Hier unter Analyze Only. Ich kann sie auch analysieren und dann gleich eine Migration durchführen. Wenn ich das tue, wenn ich hier auf Next klicke, dann werde ich gefragt, ja, wogegen möchte ich mich lokal connecten und so weiter und was möchte ich migrieren. Das möchte ich jetzt alles nicht groß durchexerzieren, das ist wirklich, ich sag mal, das ist wirklich für jeden einfach bedienbar, so eine Migration dann auch mit dem Migration Wizard durchzuführen. Und dieser Migration Wizard ist eben über CodePlex kostenlos erhältlich. SQL Server Integration Services funktionieren auch, wenn ich laufenden Datentransfer zwischen Datenbanken etablieren möchte. Das möchte ich jetzt an der Stelle nicht zeigen, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Zur Sicherheit habe ich schon ein paar Dinge gesagt. Also wir haben Network Access Control. Jeder Server definiert Firewall-Regeln, das haben wir auch gesehen. Grundsätzlich darf keiner auf meine SQL Azure Datenbank zugreifen. Wenn ich die Firewall aufmache, kann ich eben IP-Adressbereiche festlegen, von denen aus dann ein Zugriff auf SQL Azure möglich ist. Das Ganze ist einstellbar entweder über die Master-Datenbank, wo ich eben entsprechende Tabellen schreiben kann, oder die Portaloberfläche. Ich habe vorhin die Portaloberfläche genutzt, also wirklich sehr, sehr einfach zu bedienen. Authentifizierung und Autorisierung ist so, dass bei SQL Azure eben nur SQL Authentication möglich ist. Das heißt, nachdem SQL Azure ja keine Verbindung zum lokalen Rechner oder zur lokalen Domäne aufbauen kann, kann ich an der Stelle nur über Authentifizierungs User gehen, die in SQL Azure eben angelegt sind. Und einer ist eben der Administrator, und das haben wir vorhin gesehen. Das Autorisierungsmodell ist vollständig kompatibel zu SQL, also zu SQL Server. Ich kann Tabellen mit Rechten versehen, das heißt, ich kann sagen, bestimmte User dürfen nur auf bestimmte Tabellen zugreifen oder bestimmte Schemata und so weiter. Admin-Rollen haben Berechtigungen für Create-Drop-Database, um Logins zu verwalten, Rechte zu vergeben und Änderungen an den Firewall-Regeln vorzunehmen. Also das kann ich alles mit den Admin-Rollen machen, mit dem, den ich gerade auch verwendet habe. Backup und Restore ist ein Thema, das immer wieder nachgefragt wird, und noch ist es leider SQL Azure an der Stelle nicht ganz vollständig. Primär bietet SQL Azure Möglichkeiten oder hat Mechanismen, um sagen wir mal, gegen Datenverlust vorzubeugen, die technisch bedingt sind. Das heißt, bei Hardware- und Medienausfall sollen Daten nicht verloren gehen, und das wird schon heute dadurch sichergestellt, dass eben Daten dreifach gespeichert werden, dreifach Datenbanken angelegt werden, die sich dann miteinander synchronisieren. Wie sieht's aber aus, wenn ich nicht technische Ursachen habe für meinen Datenverlust, sondern menschliche Ursachen, weil ein Mitarbeiter vielleicht irgendwelche Datensätze gelöscht hat und ich möchte das Ganze jetzt zurückholen, ja? Datenverlust, der eben durch Anwender- und Administrationsfehler verursacht wurden. Dort gibt es die Möglichkeit, schon heute Backups quasi lokal zu machen oder Daten zu synchronisieren, Daten sich lokal zu halten und dann in einer von einer lokalen Datenbank aus dann entsprechend auf klassische Mechanismen zurückzugreifen. Weitere Möglichkeit, die es jetzt seit Anfang 2011 gibt, ist es, Datenbank-Clones anzulegen. Also ich kann über einen SQL-Befehl eine Datenbank komplett klonen und damit ein Replikat anlegen, was dann ganz normal als SQL Azure Datenbank auch nutzbar ist. Nach Abschluss der Clone-Operation können also auch mit dem Clone gearbeitet werden. Es kann aber auch ein Archiv zum Beispiel im Blob Storage von Windows Azure erfolgen. Was für das zweite Halbjahr 2011 angekündigt ist, ist jetzt, dass ich laufende Backups mache, dass ich Backups definiere, dass ich Backups regelmäßig mache, gegebenenfalls auch rechenzentrumsübergreifend. Hier sind allerdings noch nicht viele Informationen verfügbar, was genau funktioniert und wie das Ganze funktioniert. Also hier wirklich Augen und Ohren offen halten nach Announcements, die dann kommen werden zu gegebener Zeit. Microsoft veröffentlicht ja häufig neuere Features zu bestimmten Konferenzen, also größere Konferenzen wie TechEd oder die Developer Conference, die dieses Jahr auch wieder stattfindet. Dort sind durchaus neue Announcements in diese Richtung auch zu erwarten. Migration nach SQL Azure, ich hatte es gerade schon kurz angerissen mit dem SQL Azure Migration Wizard für einfache Schema- und Datenmigration. Dort habe ich eben die Möglichkeit, mit einem kleinen Tool mir meine lokale Datenbank in die Cloud zu übertragen. Darüber hinaus unterstützt SQL Azure die bekannten SQL Data Import und Export Patterns. Ich kann Bulk Loading machen, mit Bulk Copy arbeiten, mit SQL Server Integration Services und so weiter. Kann aber auch die Bulk APIs von ODBC und ADO.NET nutzen. SQL Azure unterstützt Datensynchronisation mit Vor-Ort-Datenbanken und das werden wir uns jetzt im folgenden Abschnitt noch anschauen. SQL Azure Sync Service. Der Sync Service ist ein Feature von SQL Azure, was es erlaubt, SQL Azure mit lokalen Datenbanken abzugleichen. Und warum ist das jetzt so wichtig? Stellen wir uns mal eine Anwendung vor, eine Konsolenanwendung, zum Beispiel mein kleines Frontend für SQL Azure, was wir gerade gesehen hatten. Und diese Vor-Ort-Datenbank greift auf eine SQL Azure-Datenbank zu. Ja, also Präsentationsschicht, Anwendungsschicht ist alles lokal, die Datenschicht aber in der Cloud. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, wenn die Datenverbindung unterbrochen wird, weil zum Beispiel das Netzwerk weg ist. Ja, ich habe keine Internetverbindung, dann kann ich eben auch auf SQL Azure nicht zugreifen, so gut SQL Azure auch ist, aber ja, sie ist abhängig von der Datenverbindung in die Cloud. Also, was tun? Schön wäre es ja jetzt, wenn wir eine lokale Kopie von SQL Azure vielleicht haben könnten, ja, wo wir sagen, solange die Datenverbindung weg ist, möchte ich ja mit einer lokalen Datenbank arbeiten, zum Beispiel SQL Express. Ja, und wenn die Datenverbindung wieder da ist, sollen sich die beiden synchronisieren. Ja, dass ich per Default immer auf die lokale Datenbank zugreife, aber SQL Azure sozusagen ja vielleicht als Backup-Speicher nutze oder um Daten auch anderen zur Verfügung zu stellen, dass ich eben eine Synchronisation in die Cloud habe. Und genau das ist der Ansatz des Sync-Frameworks, dass nämlich ja so Konstrukte aufgebaut werden können, wie wir es hier jetzt sehen. Also grün eingefärbt immer klassische Technologie, blau Azure, Synchronisation dann hier gelb eingezeichnet. Und die Synchronisation kann jetzt mit Hilfe des Sync-Frameworks etabliert werden. Voraussetzung für dieses Sync-Framework ist, dass es für jede der beteiligten Datenbanken sogenannte Sync-Provider gibt. Sync-Provider sind im Prinzip ja so eine Art Datenbanktreiber, die nach außen hin Synchronisationsfunktionen anbieten und nach innen beziehungsweise dann zur Datenbank hin diese Synchronisationsfunktionen in konkrete Datenbankkonstrukte übersetzen. Und wie es der Zufall so will, es gibt sowohl für SQL Server als auch für SQL Azure eben so diese Sync-Provider. Der Sync-Provider von SQL Azure ist eben genau dieses Feature, was eben in der Cloud verfügbar ist, und für lokale Datenbanken gibt es den Sync-Provider für SQL, es gibt es auch für Oracle. Gebaut wurde es natürlich nur für SQL von Microsoft. Es gibt aber andere Datenbankhersteller, die entsprechende Provider für ihre Technologien anbieten, eben auch Oracle, MySQL und so weiter. Die eigentliche Synchronisation wird dann von dem sogenannten Sync-Orchestrator durchgeführt, und dieser kommuniziert mit diesen beiden Sync-Providern, um diese Synchronisation dann zu etablieren. Dass das Ganze kein Hexenwerk ist, möchte ich jetzt mal einer kleinen Demo zeigen, an deren Ende ich diese zuvor angelegte Datenbank, ich zeige sie hier nochmal an, diese Customer-Datenbank in eine lokale Datenbank überführt wird. Also diese Tabelle möchte ich jetzt synchronisieren und synchron halten mit einer lokalen Datenbank. Ich baue jetzt hier nochmal eine zweite Verbindung auf zu meinem lokalen SQL Server. Das ist ein SQL Express. Hier steht jetzt SQL Server, aber es ist eine SQL Express Installation, also kostenloses Datenbanktool. Und hier haben wir jetzt noch keine Datenbank, aber ich lege jetzt hier mal schnell eine neue Datenbank an, und die nenne ich LokalDB, dass wir sie auch unterscheiden von der TestDB, die eben in der Cloud liegt. Also hier eine LokalDB, die komplett leer ist. Ich schau mal hier Tabellen, ja, also leer, nichts zu sehen. Und machen wir das noch mal ein bisschen kleiner. Ja. Wir haben jetzt also zwei Datenbanken, gegen die wir uns connected haben, die Cloud-Datenbank und die lokale. Die Cloud-Datenbank hier oben, da führe ich jetzt nochmal die Abfrage aus, da hatten wir noch einen weiteren Eintrag geschrieben. Genau, also alle drei Einträge sind da. Ich habe im Visual Studio eine kleine Solution vorbereitet, wie es jeder gute Koch so tut. Und diese Solution haben wir jetzt hier. Die basiert auf einer Lösung, die mein Kollege Liam Kavanagh geschrieben hat. Und diese Lösung ermöglicht es mir jetzt, gegen SQL Azure mich zu connecten, gegen meinen lokalen Server mich zu connecten und die Daten synchron zu halten. Und ich möchte jetzt mal Schritt für Schritt durch diese Anwendung durchgehen, um zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Also die Anwendung ist lauffähig, also noch nicht ganz. Wir müssen hier noch Datenbankeinträge machen, aber sie ist lauffähig. Ich möchte jetzt Ihnen nicht zumuten, mir beim Tippen zuzuschauen, deswegen habe ich sie gleich fertig und möchte jetzt nur auf ein paar Dinge hinweisen. Und zwar, wenn Sie eine Solution schreiben, die das Sync-Framework nutzt, dann müssen Sie diese Referenzen hinzufügen: Microsoft Synchronization und Synchronization Data Server und SQL Server. Diese vier Referenzen müssen hinzugefügt werden. Diese Referenzen haben Sie, wenn Sie sich das Sync-Framework installieren. Und dieses Sync-Framework liegt dann nach der Installation. Jetzt muss ich selber suchen. Sync Framework. Na, da haben wir es doch. Sync Framework, Runtime, x64 hatte ich verwendet. Nein, jetzt bin ich ins falsche Verzeichnis gerutscht. Ich verwende die 32-Bit-Version und habe hier die Version 2.1. Und hier haben wir zwei Verzeichnisse und dort finden sich diese DLLs, die man hinzufügen muss. Also man muss die Synchronization DLL hinzufügen und man muss aus ADO.NET diese drei DLLs dem Projekt hinzufügen. Damit hat man diese Referenzen dem Projekt hinzugefügt und kann mit Synchronisation arbeiten. So, die Referenzen. So, widmen wir uns mal dem Code, der hier so zu sehen ist. Los geht's mit ein paar Using Statements, die eben das Synchronization Framework ja, anziehen und verfügbar machen im Code. Und jetzt haben wir hier eine Main-Methode. Diese Main-Methode ermöglicht es jetzt, ja, über zwei Parameter, zum einen das Sync-Framework aufzusetzen, da muss ich dann eben Setup aufführen oder mit Sync eine Synchronisation durchzuführen. Hier oben sehen wir zwei Connection Strings, und zwar einmal den Connection String zu meiner Cloud-Datenbank. Da muss ich jetzt noch hier den Datenbanknamen TestDB einfügen und die lokale Datenbank muss ich auch noch eintragen. LokalDB hatten wir die genannt. So, zwei Connection Strings, den Aufbau hatte ich Ihnen vorhin schon gezeigt. Der lokale Connection String ist vielleicht ein bisschen einfacher, weil da eben nicht die Verbindung in die Cloud hergestellt werden muss. So, und diese beiden Connection Strings sind jetzt Basis für die Synchronisation. Hier oben noch ein Scope-Name. Scope-Namen, den brauche ich, wenn ich mehrere Synchronisationen durchführen möchte, die unterschiedlich ausgestaltet sind, dann brauche ich hier bestimmte Scopes. Mir reicht jetzt hier für dieses Beispiel ein Scope. So, je nachdem, ob ich Setup oder Sync aufrufe, wird jetzt die Methode Setup oder Sync aufgerufen. Die Setup-Methode macht jetzt Folgendes. Die Setup-Methode baut jetzt eine Verbindung einmal zur lokalen Datenbank, zur SQL Azure Datenbank auf und instanziert jetzt hier einen neuen Scope. Und was jetzt hier definiert wird, ist, dass ich in diesen Scope die Customer-Tabelle zum Beispiel aufnehmen möchte. Ja, kein Zufall, dass ich die vorhin Customer genannt habe. Ich könnte jetzt auch einen anderen Namen nehmen von der Tabelle, die in der SQL-Datenbank aber sein müsste. So, und diesem Scope füge ich jetzt den Customer hinzu, die Customer-Tabelle, und sage, die Informationen zu dieser Customer-Tabelle, die gibt es jetzt aus der SQL Azure-Datenbank. So, die SQL Azure-Datenbank also Ausgangspunkt für die Synchronisation. Und füge jetzt die Tabelle meinem Scope hinzu und provisioniere jetzt das Ganze. Als erstes wird SQL Server aufgesetzt. Ja. Er konnektiert sich jetzt gegen den SQL Server Sync Provider, ja, mit dem Scope und dieser Connection und provisioniert jetzt das Ganze. Sagt, provisionier mir, wunderbar, erfolgreich. Und das Ganze wird dann noch von SQL Azure gemacht und am Ende werden die Verbindungen geschlossen. So, wenig Code, aber große Auswirkungen. Und die Auswirkungen, die schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar baue ich jetzt die Solution nochmal und gehe jetzt dann gleich in ein Konsolenfenster und in das Verzeichnis, wo mir die Solution jetzt hingebaut wurde. Und zwar in dieses Verzeichnis, machen Kommandozeile auf und sage, geh mir in dieses Verzeichnis. So, jetzt haben wir hier die Funktion Sync Test. Wenn ich die jetzt mal so aufrufe, dann zeigt er mir nochmal an, okay, entweder Setup oder Sync musst du aufrufen. Sync Test Setup führe ich jetzt mal auf. Und wir sehen jetzt hier, er provisioniert jetzt den SQL Server und er provisioniert SQL Azure. Mit beidem ist er erfolgreich durchgelaufen. Und was jetzt passiert ist, schauen wir uns mal im SQL Server Management Studio an. Hier machen wir mal einen Refresh auf diese Verbindung hier und zeigen uns die Datenbank an und Tables. Und wir sehen, neben der Customer-Tabelle sind jetzt noch ein paar weitere Tabellen hinzugekommen, nämlich DBO Customer, Tracking, Schema-Info, Scope-Config, Scope-Info und so weiter. Das Gleiche und noch mehr ist hier passiert. Hier habe ich ja noch die Anzeige von eben, Tables. Hier war keine Tabelle drin und Sie haben es gesehen, ich habe die Tabelle auch nicht angelegt. Aber durch das Hinzufügen zum Sync-Scope ist jetzt auch bei meinem lokalen SQL-Server die Customer-Tabelle hinzugekommen. Ich habe jetzt hier Refresh nur gedrückt, ich habe sie nicht angelegt, aber hier Customer, Customer Tracking, Info, Config, Info und so weiter. Das heißt, die gleichen Tabellen, die auch in SQL Azure verfügbar sind. So, lassen wir uns die Tabelle auch mal anzeigen. So, lokal. Ich führe die mal aus und sie ist leer. Bislang ist nur die Synchronisation konfiguriert, aber noch nicht durchgeführt. Ja, es sind alle Voraussetzungen geschaffen, dass die sich abgleichen können. Hier nochmal die Cloud ausgeführt. Hier haben wir drei Einträge. Lokal ist keiner da. So, um jetzt die Synchronisation durchzuführen, machen wir das nochmal klein, wird jetzt die Methode Sync benötigt. Die Sync-Methode baut jetzt auch oder holt sich jetzt auch den lokalen Connection String, Azure Connector und instanziert jetzt einen Sync Orchestrator. Holt sich dann diese beiden Provider, den Local Provider und den Remote Provider und an der Stelle definiert er auch, in welche Richtung die Synchronisation sein soll. Wir haben jetzt hier in dem Beispielcode Upload and Download, aber ich gehe mal hier auf die Hilfe. Und wir sehen, es gibt auch die Möglichkeit, nur einen Download zu machen, das heißt eine Einwegsynchronisation. Nur Infos, die in SQL Azure geschrieben werden, werden nach lokal synchronisiert, aber nicht umgekehrt. Upload wäre nur das, was lokal geschrieben wird, wird hochgeladen. Und hier die Reihenfolge, erst Download, dann Upload und so weiter. So, Upload und Download. Wir wollen in beide Richtungen synchronisieren und so weiter. Dann wird Konsolenausgabe gemacht und dann wird das Ergebnis der Synchronisation, die Synchronisation wird hier durchgeführt, wird in Show Statistics angezeigt. Das ist eine Methode, die jetzt nicht weiter spannend ist, die zeigt mir halt aus dem Ergebnis, was zurückgeliefert wird von der Synchronisation noch, wie viele Einträge geschrieben wurden, wie viele wohin, geschrieben wurden. So, wir haben jetzt Daten also in der Cloud, aber noch nicht lokal. Wenn ich die jetzt lokal auch haben möchte, rufe ich hier Sync-Test mit Sync auf. Und was jetzt passiert ist, er baut die Verbindung zu beiden Datenbanken auf und wir sehen hier, es ging relativ schnell, es ist nichts von lokal nach SQL Azure geschrieben worden, weil es waren ja keine Daten lokal da, aber es sind Daten von SQL Azure nach lokal transferiert worden. Und auch das schauen wir uns mal hier im SQL Server Management Studio an, indem ich einfach die lokale Abfrage nochmal ausführe. Und siehe da, die drei Einträge sind da. Remote sind sie auch noch da, lokal sind sie auch da. So, nehmen wir jetzt mal an, jetzt haben wir eine Synchronisation von der Cloud nach lokal gemacht. Ich möchte jetzt einen dieser Einträge lokal ändern. Und das wäre jetzt das Szenario, was ich in den Slides gezeigt habe. Ich arbeite defaultmäßig mit der lokalen Datenbank und möchte die Daten dann nach SQL Azure übertragen. Nehmen wir mal an, ich möchte hier jetzt ja, einen Eintrag aktualisieren, zum Beispiel. Was möchte ich denn tun? Ich möchte den Vornamen von Tina Testfrau möchte ich zu Christina Testfrau ändern. Ja, ich sage, der Vorname soll Christina heißen und der Nachname, der soll bleiben. Und das Ganze soll für den Eintrag geschrieben werden, in dem der Nachname gleich Testfrau ist. So, Tina Testfrau soll also nach Christina Testfrau umgeschrieben worden. Eine Row war davon betroffen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und wir zeigen uns das lokal an. Wir sehen die lokale Datenbank, ja, Christina Testfrau. In der Cloud noch Tina Testfrau. Wenn ich jetzt nochmal einen Synchronisationslauf durchlaufen lasse, dann sehen wir, wurde von lokal nach SQL Azure was übertragen, nämlich ein Change. Ja, von SQL Azure aber nach lokal nichts, weil da ist ja nichts passiert. Und wir schauen uns wieder den Eintrag an. In der Cloud Tina Testfrau hier noch. Christina Testfrau. Ja, also Synchronisation erfolgreich. Das heißt, mit wenigen Zeilen Code kann ich jetzt eine lokale Datenbank mit einer SQL Azure Datenbank Tabelle abgleichen. Und das, wann immer ich möchte. Und damit kann ich Offline-Szenarien dieser Form implementieren. Das heißt, eine Konsolenanwendung könnte per Default immer mit der lokalen Datenbank kommunizieren und dann das Ganze synchronisieren mit SQL Azure. So, das Ganze haben wir gesehen. Damit bin ich auch am Ende des Webcasts und möchte nochmal zusammenfassen. SQL Azure bietet also ein relationales Datenbanksystem als Service an. Ja, ich habe eine Schnittstelle, die ist TDS-basiert, Tabular Data Stream-basiert. Um alles Weitere muss ich mich gar nicht mehr kümmern. Ja, ich kann mit der Cloud-Datenbank dann sofort arbeiten. Repliziert wird das Ganze und so weiter. Das Ganze über Self-Provisioning. Ja, ich kann, sobald ich einen Account von Azure habe, kann ich Datenbanken anlegen, die sind sofort verfügbar, kann alles selbst tun, muss niemanden anrufen. Automatische Hochverfügbarkeit und Fehlertoleranz. Daten werden grundsätzlich dreifach gespeichert, dreifach repliziert. Da muss man sich nicht drum kümmern. Für den Programmierer und Anwender von draußen ist nur wichtig, seine Daten sind ja sichtbar über eine Datenbank, zugreifbar über eine Schnittstelle verfügbar. Ja, dass wir das dreifach speichern, ist internes Detail, was letztlich für die Programmierung keine Auswirkungen hat. Hohe Kompatibilität mit SQL Server. Wir haben gesehen, ich kann mit bestehenden Technologien ado.NET aus einer ASP.NET Seite, also aus einem Cloud Service sogar auf SQL Azure zugegriffen. Ich kann mit SQL Server Management Studio arbeiten. Ich kann also meine bestehenden Kenntnisse weiterverwenden. Ich muss kein neues Datenbank-Tool neu lernen oder irgendwelche neuen Konstrukte bauen. Sicherheit mit bekannten Authentifikations- und Autorisierungsmodell, das, was man eben von SQL Server kennt, an der Stelle allerdings eben nur SQL Authentication und keine Windows Authentication. Synchronisation mit lokalen Datenbanken über den Sync-Service möglich, haben wir auch in einem Beispiel gesehen, geht in beide Richtungen. Ich kann Änderungen aus der Cloud nach lokal und von lokal in die Cloud übertragen. Alles mit wenigen Zeilen Code möglich. Zum Abschluss noch ein paar Ressourcen, die ich empfehlen kann. Einmal natürlich unsere deutsche Azure Homepage, microsoft.de/Azure. Die internationale, da gibt es noch sehr viel mehr Informationen auch zu Sync-Service und so weiter. Kann ich nur empfehlen, sich da umzusehen. Diese Seiten verlinken auf alles, was sonst noch so im Cloud-Kontext interessant ist. Test-Account ist auch möglich zu bekommen, wenn Sie auf die Seite msdonline.de go Azure Account gehen, haben Sie die Möglichkeit, sich einen 3 Monate lang gültigen Test-Account zu besorgen, mit dem Sie dann auch all die Demos, die ich gezeigt habe, nachstellen können. Mein Blog, auf dem veröffentliche ich auch immer wieder Informationen zu Azure, zu Cloud, kann ich auch empfehlen, den zu abonnieren. Ich hoffe, ich habe in Zukunft auch wieder ein bisschen mehr Zeit, was zu publizieren, aber wenn, dann mache ich das eben auf diesem Blog hier an der Stelle. So viel zu SQL Azure. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, weitere Webcasts sich anschauen wollen, der Verweis hier auf msdnonline.de und den Webcast Finder. Dort haben Sie die Möglichkeit, viele Webcasts auch zu verwandten Themen sich anzuschauen. Da ist sicher für jeden was dabei. Damit verbleibe ich bis zum nächsten Webcast und tschüss.